Wir haben uns heute eigentlich auf den Morbus Hodgkin festgelegt, weil das die Langzeitrisiken oder Spätfolgen von onkologischen Erkrankungen ein sehr großes Themengebiet ist, worüber man wahrscheinlich wochenlang sprechen könnte. Und damit ihr mir jetzt nicht wochenlang zuhören müsst, ist heute mal nur der Morbus Hodgkin dran. Also kurz schon vorher erwähnt, es ist ja so, dass eigentlich die pädiatrische Onkologie zunehmend bessere Überlebensraten zeigt. Also hier sieht man so die häufigsten kinderonkologischen Erkrankungen. Und man sieht, dass über die letzten Jahrzehnte die Überlebensraten eigentlich deutlich angestiegen sind. Was da natürlich in Folge hat, dass es zunehmend Survivors gibt. Und was bedeutet das? Dass wir jetzt immer auch lernen, dass 2/3 aller Survivors auch Spätfolgen haben. Das hat einerseits mit der Therapie per se zu tun, andererseits aber auch mit der Grundkrankheit. Und daran müssen wir natürlich jetzt weiterarbeiten. Was sind das so für Spätfolgen, die therapieassoziiert auftreten? Also einerseits sind das Spätfolgen, die aufgrund einer Strahlentherapie auftreten können, andererseits aufgrund der Chemotherapie. Oft kann man jetzt auch nicht sagen, ja, es ist jetzt nur wegen der Chemotherapie oder nur wegen einer Bestrahlung. Oft ist es auch ein kumulativer Effekt, die verschiedene Medikamente zusammen ausmachen. Was auch nicht auf dieser Liste zu sehen ist, sind auch infektiologische Medikamente, die zum Einsatz kommen und ebenso eine Nierenschädigung zum Beispiel verursachen können. Was man aber schon ganz gut sieht, ist, dass eigentlich alle Organe betroffen sein können. Jetzt kurz zum Morbus Hodgkin. Also das ist die dritthäufigste kinderonkologische Krankheit neben dem Non-Hodgkin-Lymphom, tritt meistens bei zervikalen Lymphknoten auf. Und man sieht da verschiedene wichtige prognostische Faktoren, die für die Therapie eine wichtige Rolle spielen. Also einerseits ist es das Stadium, vor allem ob der Befall oberhalb und unterhalb des Zwerchfells ist, ob das Kind B-Symptome hat bei Diagnose, das Volumen oder das Ausmaß des Befalls, ob extralymphatische Organe auch betroffen sind und wie die Blutsenkungsgeschwindigkeit initial ist. Und anhand dieser verschiedenen Faktoren kann dann die Therapie quasi festgelegt werden. Also anhand dessen wird festgelegt, wie viele Blöcke gegeben werden müssen. Was ist das für eine Therapie? Also hauptsächlich eine Chemotherapie, die aus verschiedenen Medikamenten besteht. Einerseits einem Vincristin, Corticosteroiden spielt eine ganz große Rolle in der Morbus-Hodgkin-Behandlung. Alkylantien wie Cyclophosphamid, Ifosfamid, Procarbazin steht noch oben, aber wird jetzt bei uns nicht mehr verabreicht. Anthracycline spielt eine Rolle, Etoposid und Radiotherapie steht auch noch auf dieser Liste. Von der Radiotherapie versucht man aber jetzt zunehmend auch ein bisschen Abstand zu nehmen. Das werde ich dann noch in Folge eingehen. Gut, hier sieht man so ein bisschen die weltweite Entwicklung der Hodgkin-Therapie und man sieht, egal ob jetzt eine High-Risk- oder eine Low-Risk-Group quasi vorliegt, das Overall-Survival ist eigentlich in allen Gruppen exzellent, kann man sagen, also auf jeden Fall über 90%. Was stört uns aber dann daran? Man sieht die Sterbeursachen nach 10, 20 und 30 Jahren nach Therapie hier dargestellt. Und man sieht, am Anfang spielt vor allem diese schwarze Linie eine richtige Rolle. Die schwarze Linie steht für Hodgkin Disease. Also in den ersten Jahren versterben die meisten Patienten aufgrund der Grunderkrankung, aufgrund des Morbus Hodgkins. Aber hier so nach 20, 25 Jahren sieht man, dass die grün und blau gestrichelte Linie ansteigen. Und Sekundärmalignome und Kardiotoxizität ein zunehmendes Problem darstellen. Das ist auch hier ganz gut dargestellt. Also man sieht in den ersten Jahren nach Therapie ist eigentlich die Hodgkin-Erkrankung die Hauptsterbeursache und in weiterer Folge die Sekundärmalignome. Und das ist sicher etwas, was ganz essentiell ist, um zu wissen, wenn man mit Survivors arbeitet. Was sind das für Sekundärmalignome? Also in erster Linie, das ist eigentlich der Brustkrebs. Der tritt eigentlich nur bei Mädchen oder bei Frauen auf. Man sieht hier, Leukämien und andere Non-Hodgkin-Lymphome spielen eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Gut, das ist eine Studie, die verglichen hat das Risiko für solide Tumore in der Allgemeinbevölkerung verglichen mit Patienten, die eine Hodgkin-Erkrankung hatten. Und man sieht auf der rechten Seite weibliche Patienten. Die gestrichelte Linie stellt die Allgemeinbevölkerung dar. Ich glaube, wir wissen alle, je älter wir werden, desto höher ist unser Risiko, einen soliden Tumor zu entwickeln. Aber für eine Patientin, die zum Beispiel im 20. Lebensjahr eine Hodgkin-Erkrankung hatte, steigt mit ca. 30 Jahren das Risiko deutlich an. Für Buben gilt das auch so oder für männliche Patienten. Man sieht aber, es ist nicht ganz so steil, diese Kurve. Und das hat damit zu tun, dass eben vor allem Brustkrebs eine große Rolle spielt. Gut, hier sind einige Zweitmalignome dargestellt, die nach einer Strahlentherapie auftreten können. Brustkrebs haben wir bereits erwähnt, ZNS-Tumore spielen eine wichtige Rolle, aber vor allem natürlich nach einer Bestrahlung des Gehirns. Kolorektale Tumore, Schilddrüsenkarzinome, Hautkrebs. Was mir in dieser Liste ein bisschen fehlt, ist der Lungenkrebs, weil der tritt auch gehäuft auf nach Hodgkin-Therapien, vor allem gemeinsam mit Anthracyclin-Gaben. Also man sieht, 80% aller Sekundärmalignome sind solide Tumore nach Radiotherapie. Das ist auch ein Grund dafür, warum man eigentlich zunehmend versucht, von der Radiotherapie ein bisschen Abstand zu nehmen. Früher sind eigentlich alle Patienten, die eine Hodgkin-Erkrankung hatten, haben eine Mantelfeldbestrahlung bekommen oder viele. Was ist eine Mantelfeldbestrahlung? Das heißt, es wurden alle Lymphnodenstationen oberhalb des Zwerchfells bestrahlt. Und was das Brustkrebsrisiko anbelangt, sieht man hier, dass ungefähr nach 10 Jahren die Inzidenz deutlich angestiegen ist. Das heißt, mit einer Mantelfeldbestrahlung hatten die Patienten oder haben die Patienten ein 20-fach höheres Risiko für Brustkrebs gehabt oder hatten. In dieser Abbildung kommt ganz gut zur Darstellung, dass die Patienten nicht unmittelbar nach der Therapie den Brustkrebs entwickeln, sondern dass das oft eben, wie gesagt, viele, viele Jahre später auftritt. Also ungefähr nach 15 Jahren nimmt so das Risiko zu, einen Brustkrebs zu bekommen. Was bedeutet das auch fürs Alter? Dass ungefähr ab dem 25. Lebensjahr das Risiko zunimmt. Und das ist auch ganz, ganz essentiell, das im Kopf zu behalten, wenn man mit Survivors arbeitet. Weil ab dem 25. Lebensjahr tritt nicht unbedingt in der allgemeinen Bevölkerung Brustkrebs gleich auf. Das zeigt sich auch hier in der kumulativen Inzidenz in den verschiedenen Studien. Die zeigten, bis zum 40. Lebensjahr hatten ungefähr 10-14% einen Brustkrebs. Gut, die Patienten, die einen Hodgkin hatten und Brustkrebs entwickelt, hatten man eigentlich alle Mädchen zum Zeitpunkt der Erkrankung in der Pubertät. Das spielt auch eine ganz wesentliche Rolle, weil man sieht, dass die Mädchen, die unter 9 Jahre alt waren, eigentlich keiner einen Brustkrebs entwickelt hat, sondern wie gesagt, das nur bei Mädchen auftrat, die in der Pubertät waren. Das heißt, man weiß einfach, dass gewisse Hormone und einfach das Wachstum der Brustdrüse eine wesentliche Rolle spielen, um Brustkrebs zu bekommen. Was man auch sieht, ist, dass die Bestrahlungsdosis eine wichtige Rolle spielt, also Strahlendosen um die 35 Gray war mit einem höheren Brustkrebsrisiko assoziiert. Der Abstand zwischen der Hodgkin-Erkrankung und dem Brustkrebs war so im Median um die 20 Jahre. Das heißt, wenn man einen Patienten mit 13 Jahren einen Hodgkin-Disease quasi diagnostiziert, kann der ungefähr mit 33 Jahren bereits einen Brustkrebs haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man daran denkt. Und das mediane Alter war, wie gesagt, 35. Man hat sich dann in dieser Studie auch angeschaut, wie das ist, wenn man das vergleicht mit einer BCR1-Mutation, wo man einfach bereits weiß, dass Patienten, die diese Mutation tragen, ein deutlich erhöhtes Risiko für Brustkrebs haben und bereits spezielle Vorsorgemaßnahmen bekommen. Und man sieht, dass zwischen einem Hodgkin, also Zustand nach Hodgkin-Erkrankung, einer durchgemachten Erkrankung oder dieser Mutation, dass eigentlich das Risiko, einen Brustkrebs zu entwickeln, relativ gleich waren, mit dem 40., 45. und 50. Lebensjahr. Gut. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der durch die Morbus-Hodgkin-Therapie auftreten kann, ist die Kardiotoxizität. Und auch hier sieht man, es tritt vielleicht nicht unmittelbar nach einer Therapie, nach der Hodgkin-Behandlung auf, aber viele Jahre später steigt einfach die Inzidenz an kardialen Erkrankungen. Und man sagt, Patienten, die einen Hodgkin hatten, haben ungefähr ein 2- bis 4-mal höheres Risiko, eine kardiale Erkrankung zu bekommen. Und nach 30 Jahren ist das Risiko bereits 35%. Hier sieht man ganz gut, dass auch dies mit der Dosis der Strahlentherapie hauptsächlich im Zusammenhang steht. Also die Patienten, die 36 Gray erhalten haben, da waren deutlich mehr Patienten mit einer Coronary Disease, also einer Herzerkrankung, verglichen mit Patienten, die zum Beispiel nur 20 Gray erhalten haben. Und was sind das hauptsächlich für Probleme oder was für kardiale Toxizitäten zeigen diese Patienten auf? Also in erster Linie sind das Klappendefekte. In weiterer Folge haben die Patienten eine KHK oder Kardiomyopathien entwickelt. Oder entwickeln sie. Eigentlich zeigt diese Abbildung genau das Gleiche. Also von allen Coronary Diseases, also von allen Herzerkrankungen, haben die Mehrheit Klappenerkrankungen. Gut, diese Abbildung stellt noch einmal ein bisschen allgemeine Risikofaktoren dar. Man sagt, dass zum Beispiel das weibliche Geschlecht ein höheres Risiko hat für Kardiotoxizität. Warum das ganz genau der Fall ist, weiß man nicht. Das andere, was man weiß, ist, dass junge Kinder, also unter dem vierten Lebensjahr, ein erhöhtes Risiko haben, in Zukunft kardiale Probleme zu entwickeln, weil einfach das Herz noch sehr jung ist, die Myozyten noch viel empfänglicher sind für jegliche Schädigung. Die Bestrahlungsdosis habe ich bereits erwähnt, und was auch eine wichtige Rolle spielt, da tut es mir leid, der Nuller ist leider irgendwie abgeschnitten worden, ich habe etwas schummeln müssen, aber ist die kumulative Dosis der Anthracycline. Gut, ich glaube, es ist Ihnen auch allen bekannt, dass kardiovaskuläre Risikofaktoren eine wichtige Rolle spielen in der Entstehung einer KHK. Was aber vielleicht nicht ganz so bekannt ist, ist, dass Patienten, die eine Strahlentherapie des Thoraxbereiches bekommen haben, plus kardiovaskuläre Risikofaktoren, ein noch höheres Risiko haben, eine KHK zu entwickeln. Und das ist sogar statistisch signifikant. Gut, das ist eine Studie, die ebenso gezeigt hat, Morbus-Hodgkin-Patienten verglichen mit einer gesunden Allgemeinbevölkerung. Und es konnte sich zeigen, dass die Patienten, die eine Hodgkin-Erkrankung hatten, einfach deutlich häufiger eine Hypertension entwickeln, häufiger Dyslipidemien haben, einen Diabetes bekommen oder sonstige kardiovaskuläre Risikofaktoren aufweisen. Das heißt, die Patienten haben einfach ein viel höheres Risiko, eine schwere Herzinsuffizienz zu bekommen. Gut, jetzt ein bisschen zur Entwicklung der Hodgkin-Therapie. In unseren breiten Kreisen, also initial, wurden, wie gesagt, alle Lymphknotenstationen bestrahlt. Das heißt, egal wo der Lymphknotenbefall war, es wurden alle Lymphknotenstationen bestrahlt. Davon ist man dann abgekommen und hat gesagt, man macht nur noch eine Mantelfeldbestrahlung. Das heißt, wie gesagt, alle Lymphknoten oberhalb vom Zwerchfell. Dann hat man schon gesehen, dass da viele Probleme eigentlich dadurch entstehen und hat dann beschlossen, nur noch das betroffene Feld zu bestrahlen. Und inzwischen ist man schon so weit, dass man sagt, okay, man bestrahlt wirklich nur noch die betroffene Lymphknotenstation. Einfach um zunehmend von dieser Radiotherapie ein bisschen wegzukommen beziehungsweise die Dosis zu reduzieren. Gut, das ist jetzt das aktuelle Hodgkin-Therapie-Protokoll, was wir in Österreich verwenden, das Euronet PHL-C2. Und das Hauptkonzept ist einerseits, die Überlebensraten zu verbessern. Natürlich wollen wir 100% der Patienten heilen und nicht nur ungefähr 97 oder knapp 100. Und gleichzeitig ist aber auch unser Ziel, Langzeitprobleme zu minimieren. Und wie wollen wir das anstellen? Wir wollen die Radiotherapie reduzieren und die Bestrahlungsfeldgröße auch verkleinern. Auf das möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen, weil das schon sehr speziell ist. Es soll nur darstellen, dass die Patienten, die einen niedrigen Befall haben, initial zwei Blöcke bekommen, danach ein PET-CT und es werden nur die bestrahlt, die in dem PET-CT noch positiv sind oder noch strahlen, also noch positiv sind, ja. Die Patienten mit einer systemischeren Erkrankung oder mit einer größeren, also mehr Ausbreitung, also Therapy Level 2 oder 3, da werden die Patienten entweder standardgemäß mit Koptak-Blöcken behandelt und dann bestrahlt, wenn hier also nach der Induktion noch im PET-CT Auffälligkeiten sind oder noch etwas positiv ist. Und man versucht aber in dieser aktuellen Studie auch zu schauen, kann man mit einer intensiveren Chemotherapie, das heißt also Dekoptak, so bezeichnen wir, das ist einfach eine intensivere Chemotherapie, kann man dadurch reduzieren, das Radiotherapie oder Strahlen reduzieren. Das heißt, man macht bei diesen Patienten, wenn sie dorthin randomisiert werden, am Ende der Behandlung ein PET-CT und da werden nur die bestrahlt, die hier am Schluss noch positiv sind. Kurz zusammengefasst, was ist das Ziel? Man möchte die Strahlendosis reduzieren. Und das ist jetzt die Fragestellung im aktuellsten Protokoll. Gut, ein ganz großes Thema, was auch viele Schwierigkeiten gemacht hat oder macht, ist eigentlich die Infertilität, die nach Hodgkin-Erkrankung oder nach der Hodgkin-Behandlung aufgetreten ist. Man hat gesehen, dass auch viele Jahre nach der Chemotherapie die männlichen Patienten eine Azoospermie aufgewiesen haben. Das heißt, infertil waren, also knapp 90% ungefähr an infertil nach der Behandlung. Und worauf ist das zurückzuführen? Auf die Chemotherapie mit dem Procarbazin. Also früher hießen diese Chemotherapieblöcke OPA und COP. Und nachdem man dann gesehen hat, dass eigentlich fast alle männlichen Patienten keine Kinder kriegen konnten, hat man dann beschlossen, im Laufe der Jahre das Procarbazin aus der Behandlung rauszunehmen. So sieht das aus. Also die Mädchen haben weiterhin OPA und COP bekommen und die Buben haben OEPA und COPTAG bekommen. Man hat gesehen, dass darunter die Buben eigentlich ein gleich gutes Outcome hatten wie die Mädchen und weniger infertil waren. Was man aber jetzt auch gesehen hat, ist, dass die Mädchen zwar nicht infertil wurden nach dem Procarbazin, aber deutlich früher eine prämature Menopause entwickelt haben, sodass man dann auch bei den Mädchen beschlossen hat, dass man sie nach OEPA und COPTAG behandelt und das Procarbazin auch bei den Mädchen weglässt. Gut, auf ein Problem möchte ich noch eingehen. Nach der Hodgkin-Therapie, das sind die Osteonekrosen, also das sind Durchblutungsstörungen des Knochens, die bei Hodgkin-Patienten 6-mal häufiger gefunden werden als bei Gleichaltrigen und mit einer lang anhaltenden Morbidität einhergehen. Also die Patienten haben Schmerzen, sind bewegungsinstabil, es geht oft so weit, dass sie nach vielen Monaten, Jahren auch Prothesen bekommen und das ist einfach etwas, was die Patienten sehr belastet. Man vermutet, dass das am ehesten auf die Corticosteroid-Therapie zurückgeht. Gut, das ist eine lange Liste mit vielen weiteren Spätfolgen, die generell nach Chemotherapie auftreten kann. Also Patienten, das ist jetzt gar nicht auf Hodgkin per se bezogen, sondern ganz allgemein. Patienten nach einer Chemotherapie brauchen oft lang, also eigentlich für immer eine Anbindung an einen Nephrologen oder einen Endokrinologen, weil sie einfach viele, viele Langzeitprobleme haben können. Etwas, auf das ich noch kurz eingehen möchte, ist die Neurokognition und die psychosozialen Probleme. Neurokognitive Probleme treten vor allem nach einer Schädelbestrahlung auf, aber es ist doch etwas, was wichtig ist, dass man daran denkt, weil Survivors einfach häufiger zum Beispiel arbeitslos sind, alleine leben, depressiv sind, sexuelle Schwierigkeiten haben und es einfach auch da wichtig ist, die Patienten zu begleiten. Gut, jetzt kurz noch zur Nachsorge. Also von der Arbeitsgruppe für pädiatrische Hämato-Onkologie wurde beschlossen, dass man quasi eine Kurzzeit- und eine Langzeitnachsorge trennt oder dass man das so formuliert. Die Kurzzeitnachsorge ist für 10 Jahre und die soll im kinderonkologischen Zentrum stattfinden. Das heißt, zum Beispiel, wenn der Patient bei uns behandelt wurde, wird er noch 10 Jahre weiter bei uns betreut. Danach haben die Survivors gesagt, dass es irgendwie schwierig ist, weil es nicht so wirklich ein Konzept gibt in Österreich, dass es keine standardisierten Langzeitnachsorgeprotokolle gibt oder keine Strukturen und haben dann mit der Kinderkrebshilfe das Projekt ZON entwickelt. Das heißt Zentrum für onkologische Nachsorge Erwachsener. Und da ist einfach das Ziel, dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit besteht zwischen verschiedenen Personen, also einerseits einem Case Manager, der halt die Fälle irgendwie koordiniert, der die Termine koordiniert, mit verschiedenen Medizinern, Onkologen, Endokrinologen, Internisten, Kardiologen, dass man einfach gemeinsam ein gutes Konzept entwickelt. Wichtig natürlich auch mit Psychologen zusammen und Sozialarbeitern eben, damit man diesen Survivor einfach hilft, auch eine Arbeit zu finden, finanzielle Unterstützung zu geben. Gut, und wichtig ist natürlich auch frühzeitig weitere Risikofaktoren zu vermeiden. Nur als Beispiel einmal dargestellt, man sieht zum Beispiel, initial hat man vielleicht ein asymptomatisches Herz, sagen wir mal, kein Problem. Man sieht dann im Ultraschall schon einen niedrigeren Auswurf. Irgendwann wird das Ganze symptomatisch und dann irreversibel. Das heißt, einfach rechtzeitig daran zu denken, gerade bei solchen Patienten, die so eine Vorerkrankung haben, schon mit kardioprotektiven Medikamenten einzusteigen. Und auch hier sieht man eigentlich ganz gut, also MET ist so metabolische Äquivalenz, also es ist einfach, wie viel Bewegung der Patient machen sollte. Und man sieht, die Patienten, die über 9 von diesen Bewegungseinheiten pro Woche machen, haben ein deutlich geringeres kardiovaskuläre Event, weniger KHKs, weniger Heart Failure und brauchen weniger Herzklappenersatz. Ich habe Ihnen schon gezeigt, dass Spätfolgen eben erst viele, viele Jahre später auftreten können. Also es ist einfach wichtig, dass diese Patienten lebenslang betreut werden, um auch frühzeitig eben aufzuklären, was für Probleme diese Patienten haben können, dass sie einfach selber wissen, was noch auf sie zukommen kann. Prinzipiell sind diese Nachsorgeintervalle ein bisschen abhängig davon, welche Risikogruppe der Patient hat, welche Chemotherapien der Patient bekommen hat oder die Patientin und je nachdem gestaltet sich dann auch das Spätfolgerisiko. Es führt jetzt immer mehr dazu, dass man jetzt internationale Empfehlungen gibt, wie solche Patienten weiter behandelt werden müssen. Und man sagt zum Beispiel eben Patienten, die eine Bestrahlung des Nackens hatten, haben einfach ein höheres Risiko, ein Schilddrüsenproblem zu bekommen. Und es wird jetzt einfach immer mehr in diese Richtung gehen, dass man internationale Guidelines entwirft, wann welche Vorsorgen zu machen sind. Zum Beispiel auch bei Patienten, die eine Bestrahlung des Thoraxbereichs hatte und ein höheres Risiko für Brustkrebs haben, dass einfach schon die Nachsorge die Brustkrebsvorsorge einfach schon viel früher beginnen muss als in der Allgemeinbevölkerung, dass man zum Beispiel schon einem 25-jährigen Mädchen empfiehlt, Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Es gibt so ein EU-gefördertes Projekt, das PanCare Follow-up-Projekt, was eben genau darauf abzielt, so internationale Guidelines zu entwerfen und auch einen Survivorship-Passport zu entwickeln. Was ist das? Also das ist so eine elektronische Gesundheitsakte, wo genau drinstehen soll, was für eine Diagnose hatte dieses Kind oder der Patient, was für Therapie hat das Kind bekommen, welche Kumulativdosen und dann ganz gezielt ausspuckt, was für Spätfolgerisiken dieser Patient haben kann und Nachsorgeempfehlungen. Gut, und diese Abbildung habe ich von der Survivor-Seite genommen. Der Titel heißt Erfolge und große Fortschritte in der Nachsorge. Und ich finde, man kann sich so denken, wenn man ein Survivor ist, dann hat man vielleicht ein kardiales Problem und Probleme in der Sexualität und findet keinen Job, viele verschiedene Bausteine und weiß nicht, wo soll man jetzt eigentlich hingehen. Und das Ziel ist einfach, dass alle gemeinsam zusammenarbeiten, um so ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Und damit möchte ich mich bedanken.